Titel des Sammelbandes, der jetzt dieses Jahr frisch erschienen ist, ist Lokal extrem rechts. Welches Verständnis vom Lokalen und vom extrem Rechten liegt dem Sammelband denn zugrunde?
Wir haben den Titel gewählt, Lokal extrem rechts. Und wir kommen beide aus der Humangeografie, Judith Mickelbrink und ich. Und da gibt es auch eine längere Tradition dieser Debatten um das Lokale, um Räumlichkeit, um Situiertheit. Und wir haben den Fokus quasi auf lokale Auseinandersetzungen gelegt, der extremen Rechten. Und zwar um vielleicht sowas wie alltägliche, aber auch räumlich situierte Auseinandersetzungen mit der extremen Rechten, aber auch gegen die extreme Rechte vielleicht stärker in den Blick nehmen zu können. Und ich glaube, das Lokale haben wir da sehr stark gefasst als Ort, wo Menschen halt quasi in Austausch treten, ihre konkreten Erfahrungen, Alltäglichkeiten leben. Aber gleichzeitig ist dieses Lokale nicht etwas, was abgeschnitten wäre von gesellschaftlichen Prozessen. Also jede Stadt, jede Kommune, jeder kleine Ort ist irgendwie auch eingebunden in Prozesse der Globalisierung, in staatliche Ordnungen etc. Und das heißt, das Lokale ist jetzt nichts, was jetzt nur quasi im Kleinen stattfinden würde, aber es wären konkrete Orte, konkrete Handlungen, die wir quasi in den Blick nehmen wollen würden. Und was die extreme Rechte angeht, das ist ein relativ breiter Begriff, was jetzt in diesem Buch zum Tragen kommt, auch weil wir jetzt den Autorinnen und Autoren des Sammelbandes nicht vorgegeben haben, wie sie extreme Rechte zu bestimmen haben. Also ist es relativ breit. Das beginnt bei, sagen wir mal, Prozessen, die jetzt vielleicht auch so in der Mitte der Gesellschaft zu verorten sind und eher so auf der Einstellungsebene vielleicht als extreme Rechte zu definieren wären, aber auch wo die Schnittmengen dann zu der Mitte der Gesellschaft relativ groß sind, aber auch Prozesse bis hin zu organisierten Neonazi-Gruppen und deren Raumnahmen. Also das ist eine sehr breite Perspektive auf die extreme Rechte, die da in dem Buch vertreten ist.
Ja, der Sammelband trägt ja den Untertitel Analysen alltäglicher Vergesellschaftungen. Und für mich klingt es erstmal ein bisschen sperrig, obwohl ja eigentlich mit dem Verweis auf den Alltag eigentlich ein ganz greifbarer, konkreter Begriff drinsteckt. Welche Theorie und auch Forschungsansätze drücken sich denn in diesem Untertitel aus?
Also es ist schon sehr stark so verankert in humangeografische Theoriebildung, die mit Namen Doreen Massey oder Henri Lefebvre verbunden ist, aber auch andere oder aber auch neuere Arbeiten, die schon einfach sehr stark gemacht haben, dass Menschen oder auch Prozesse der Subjektivierung, also quasi wie Menschen sich quasi in Gesellschaft einordnen, einfügen, sich darin wiederfinden, etwas ist, was quasi auch an deren Körper gebunden ist, wo dann auch quasi Judith Butler natürlich eine wichtige Referenz wäre, dass Menschen halt ihre Erfahrung in und durch ihre Körper machen. Und was halt bedeutet, dass das an, ja, das kann jetzt, der Körper ist nun mal irgendwo verankert, verortet, und das heißt, dass quasi auch die Auseinandersetzung oder die Verortung von Menschen in Gesellschaft auch an spezifischen Orten stattfindet. Und das ist das, was wir mit Analysen alltäglicher Vergesellschaftungen meinen, dass quasi diese Prozesse der Einordnung in Gesellschaft, der Zuweisung von Plätzen in Gesellschaft, aber auch der Widerspruch gegen diese Platzzuweisungen an konkreten Orten, in konkreten Alltagen vollzogen werden.
Ja, in den Sozial- und auch Geisteswissenschaften wird ja in den letzten Jahren irgendwie verstärkt geforscht zu Ursachen und Hintergründen für das Erstarken der extremen Rechten in Politik und Gesellschaft in Deutschland. Und trotzdem schreiben Sie in der Einleitung des Sammelbands, dass diesen Forschungen häufig statistische Daten zugrunde liegen, die sehr hoch skaliert sind, also sehr großräumig gedacht sind und damit den lokalen Kontext überhaupt nicht erfassen. Welche Forschungslücken entstehen denn dadurch und inwiefern sind die problematisch?
Also es ist tatsächlich so, es gibt sehr viel Forschung zum Rechtsextremismus und wir schließen daran auch an und profitieren natürlich auch ungemein davon. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es ein großes Forschungsfeld, das sich halt Bewegungen, Parteien, organisierte Neonazi-Gruppen oder Gruppen der extremen Rechten sich anschaut, bis hin halt auch zu Parteien. Und da sehr stark so auch auf Fragen von Parteiprogrammen, Akteurinnen und Akteure fokussiert, wie sind die verortet, vernetzt. Das ist ein sehr zentraler Teil der Rechtsextremismusforschung. Die stellt aber vielleicht die Frage, dass wie kommt dieses Erstarken der extremen Rechten, das wir gerade beobachten, das kann es vielleicht darauf nicht so wahnsinnig viele Antworten darauf geben. Und daneben gibt es halt quasi als zweiter starker Forschungsstrang, gibt die ganze Forschung, die entweder so wie die Einstellungsforschung, also halt zum Beispiel sehr bekannt sind diese Mitte-Studien oder die Autoritarismus-Studie in Leipzig, die halt wirklich alle zwei Jahre quasi über statistische Erhebungen sich quasi versuchen anzunähern, was so die politischen Einstellungen und Stimmungslagen quasi in Deutschland gerade sind. Und die verweisen dann immer sehr stark darauf, dass die rechtsextreme Einstellungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft verankert sind. Das heißt, dass die Forschung zwar sehr stark quasi auf Subjekte blickt, also die versucht irgendwie so halt Menschen mit ihren Einstellungen zu typisieren und zu erfassen. Und daraus entstehen dann halt irgendwie, kommen so Zahlen zustande, dass halt irgendwie vielleicht, ich habe es jetzt quasi nicht genau vor Augen, aber vielleicht so 5-6% der Menschen in Deutschland quasi manifest rechtsextreme Einstellungen haben. Und das aber quasi, das, wenn man dann Rassismus oder autoritäre Vorstellungen oder nationalistische Vorstellungen anschaut, dass es quasi viel größere Zahlen sind, die das zustande kommen. Das ist ein anderer Teil. Und da würde ich sagen, dass bis zum gewissen Punkt die Problematik besteht, dass quasi statistisch halt so Subjekte bestimmt werden oder die denn halt quasi extrem rechte Einstellungen haben. Und die gibt es natürlich auch und das ist absolut relevante Forschung. Dass wenn man aber quasi vielleicht ins Feld rausgeht und mit Menschen konkrete Interviews führt in Regionen, also vielleicht in Settings, wo die extreme Rechte stark ist, man schon irgendwie feststellt, dass diese Typisierungen vielleicht gar nicht so einfach sind. Also zum Beispiel jetzt ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Forschung, dann führt man halt irgendwie Gespräche und würde die abfragen, was für ein Verhältnis haben sie zu autoritären, also wie sehen sie autoritäre Vorstellungen, und die würden dann vielleicht zur Antwort geben, ja, ich wünsche mir quasi ein stärkeres Durchgreifen des Staates. Und das ist dann diese eine Antwort, die es gibt. Und wenn man aber quasi eher qualitative Interviews führt und mit den Menschen quasi vor Ort interagiert, dann stellt man fest, dass diese Antworten oft sehr diffus sind oder in sehr unterschiedliche Begründungserzählungen verankert sind, dass die Menschen da sehr, sehr unterschiedliche Dinge damit verknüpfen. Und das ist absolut relevant, um zu verstehen, wie sie halt zu solchen autoritären Vorstellungen kommen. Und das ist vielleicht eine Leerstelle, die man ein bisschen versucht zu schließen. Und das andere, was es quasi, wenn man auf die statistischen Arbeiten schaut, dass es sehr oft auch Arbeiten gibt, die halt quasi auf räumliche Ebene gehen und dann halt Sozialdaten analysieren, die in bestimmten territorialen Gegebenheiten mit rechtsextremen Wahlverhalten korreliert. Und das sind dann meistens halt irgendwie sind das kommunale Ebene oder Landkreise, wo dann halt irgendwie der Anteil an Altersstruktur, Sozialdaten in Verbindung gebracht werden. Und dann wird halt so typisiert und dann kann man so wie feststellen, dass quasi in gewissen Orten, in gewissen Räumen in Anführungszeichen die extreme Rechte stärker ist und an anderen nicht. Und das führt aber ganz oft zu dem, was man in der Forschung dann vielleicht als ökologischen Fehlschluss bezeichnen könnte. Also ganz prominent, also wo halt immer wieder gezeigt wird, dass quasi in Ostdeutschland die AfD viel stärker ist. Und plötzlich sind es aber nicht mehr die Sozialstrukturen, die lokalen Praxen, die historischen Gegebenheiten, die verantwortlich sind, sondern plötzlich ist Ostdeutschland das Problem für das Erstarken der extremen Rechten. Also dass quasi so räumliche Zuschreibungen plötzlich nicht mehr die Antwort auf eine Frage sind, sondern zum Erklärenden werden. Und das ist der zweite Aspekt, den wir quasi mit dieser Perspektive auf das Lokale irgendwie adressieren wollen, dass man, wenn man in konkrete räumliche Orte geht und diese sozialen Orte aufsucht und deren sozialen Praxen, das Zusammenleben vor Ort verstehen will, dass das quasi auch so ein bisschen dabei hilft, so diese fixen Vorstellungen von räumlichen Containern als Ursache für das Problem zurückzudrängen.
Also wenn man davon wegkommt, dass diese räumlichen Container sozusagen oder dieser räumliche Containerbegriff die Ursache des Problems ist und also das hinter sich lässt und vielleicht zu komplexeren Antworten kommt bezüglich der Ursachen des Erstarkens der extremen Rechten. Was für Einblicke haben Sie dann durch diese Forschung? Also wie würden Sie dann die Frage nach den Ursachen beantworten?
Also ich kann da vielleicht ein bisschen aus meiner eigenen Forschung gerade berichten, die jetzt quasi in dem Buch nicht reflektiert wird, aber die quasi auch Ursache war, dass wir dieses Buch quasi mit rausgegeben haben. Ich führe selbst gerade Interviews in zwei Stadtteilen von Frankfurt, wo die AfD verhältnismäßig stark war, und verhältnismäßig ist in Frankfurt natürlich was anderes als jetzt in Leipzig oder in Halle oder so, aber trotzdem auch stark war. Und da fällt schon auf, wenn man mit den Menschen spricht, dass gewisse Narrative, also sind schon präsent, also sowas wie, die auch in den Debatten präsent waren, so wie was wie Abstiegsgesellschaft oder auch rassistische Narrative, antisemitische Weltbilder finden sich wieder. Es finden sich ganz stark Positionen, also so eine Skepsis gegenüber der heutigen real existierenden Demokratie. Das ist schon, sind schon verbreitete Erzählungen auf so einer ganz abstrakten Ebene. Aber wenn man sich dann mit den Menschen quasi so hinsetzt und versucht zu verstehen, was erzählen sie da einem eigentlich, dann schon man feststellt, dass es sehr unterschiedliche Begründungen gibt, warum sie zu diesen Schlüssen kommen. Also, und die Menschen sehr stark die Welt quasi in so vermeintlich echt gemachten Erfahrungen erleben und das quasi so in Einklang bringen mit sagen wir mal eher abstrakteren ideologischen in Anführungszeichen Vorstellungen, wie die Welt so ist. Also ich würde zum einen unterstreichen, wie unterschiedlich die Prozesse sind, die Menschen zu politischen Einstellungen führen. Und zum anderen würde ich aber auch unterstreichen, dass jetzt wenn man jetzt nicht mit organisierten Neonazis spricht, sondern halt einfach mit Menschen, die halt jetzt vielleicht mal AfD gewählt haben oder so, wie bruchhaft diese Weltbilder dann manchmal dann doch noch sind. Ich glaube, was man zeigen kann, ist, dass die Welt komplexer ist und dass es durchaus auch Anknüpfungspunkte gibt, um die Leute wieder in ein demokratisches Miteinander quasi vielleicht wieder reinzuholen.
Welche politischen Strategien könnten sich denn aus Ihren Erkenntnissen ableiten lassen?
Also zum ersten Mal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Menschenfeindlichkeit und den Rassismus als solches thematisieren muss. Also weil die Leute haben zum Teil einfach rassistische Einstellungen. Und das würde auch nicht weggehen, wenn man jetzt quasi sozialpolitisch etwas tut. Ich glaube, das ist ein totaler Fehlschluss, das Gefühl zu haben, dass man über Sozialpolitik Rassismus bekämpfen könnte. Das braucht einfach quasi eine ganz klare Engagement gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Und es muss einfach klar sein, dass es im Miteinander keinen Platz hat. Das ist das eine. Und das andere sind aber schon Dinge, also ich glaube, das relevant wäre schon, glaube ich, ganz abstrakt, den Leuten auch wieder ein Gefühl zu geben, dass sie demokratisch gehört werden, dass sie Teil von Gesellschaft sind und dass sie mitbestimmen können und dass ihre Belangen und ihre Problemlagen, die sie ganz objektiv haben, also wenn sie quasi, wenn man jetzt in Frankfurt mit den Menschen spricht, die Wohnungsnot, die sinkenden Einnahmen, also quasi die sinkenden Löhne etc., das ist ja real für die Menschen. Und ich glaube schon, dass das Punkte sind, wo man den Menschen irgendwie Angebote machen muss und auch wieder sie reinholen kann. Das würde vielleicht ein bisschen Luft schaffen, um quasi dann auch Fragen von Rassismus etc. zu bearbeiten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich glaube, wenn man so an konkrete Orte geht, dass schon auch auffällig ist, wie sehr es irgendwie an sozialen Orten mangelt, wo Menschen überhaupt in Austausch treten können. Also ganz viele von diesen Vierteln, an denen ich jetzt gearbeitet habe, da fehlt es einfach auch an grundlegender sozialer Infrastruktur. Also wo Menschen irgendwie zusammenkommen können, vielleicht auch mal selber was gestalten können. Das ist etwas, wo ich glaube, dass man investieren könnte. Aber abschließend möchte ich auch sagen, dass quasi bei den aktuellen Arbeiten, also Forschung, Interviews, die ich gerade führe, so jetzt in der Post-Corona-Zeit und jetzt am Anfang also quasi im Setting dieser ganzen Ukraine-Kriegs und der steigenden Inflation und der Klimakrise, auf die wir irgendwie auch uns zubewegen, viele Leute schon auch ein Verständnis dafür haben, dass gerade sowas wie ein Epochenbruch stattfindet und dass es einfach wirklich das Abstieg etwas ist, was uns alle betreffen wird und dass es auch etwas ist, was vielleicht auch ein bisschen unumgänglich ist. Da mache ich mir schon Sorgen, was das politisch bedeuten wird und ob es unter diesen Umständen quasi in dem Rahmen, wie es jetzt anzustellen sein sollte, die Menschen wieder zurückzuholen. Also weil es kommt ganz oft so dieser Wunsch nach zurück zur Normalität, wieder Planbarkeit zu haben im Leben, dass sich Arbeit wieder lohnt, all das. Und ich glaube, so in den Narrativen, wie das die letzten 30, 40 Jahre vielleicht irgendwie sich oder quasi auch in dieser Nachkriegsaufschwungszeit sich etabliert hat, die verfangen letztlich nicht mehr. Und diese Zeit wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Und da sehe ich schon große Herausforderungen auf Gesellschaft zukommen, hier quasi dieses Erstarken der extremen Rechten auch zurückzudrängen, vor dem Hintergrund dieser tiefen Verunsicherung, die da auf uns zukommt.
Wenn Sie sich auf so lokale Räume konzentrieren in der Forschung zur extremen Rechten, welche räumlichen und vielleicht auch historischen Kontinuitäten lassen sich denn da beobachten?
Also fast alle diese Arbeiten, die in dem Buch versammelt sind, deuten darauf hin, wie sehr quasi auch, wenn rechte Raumnahmen gelingen, und die erfolgreich sind, wie sehr das quasi oft auch langfristige Prozesse sind, wie sehr die in quasi auch in lokalen Gesellschaften verankert sind, in der Kultur des Wegschauens verankert sind vor Ort, aber auch in der Kultur des Duldens, also nicht nur des Wegschauens, sondern auch des aktiven Duldens. Und dass es da schon einfach quasi lokale Kontinuitäten gibt, die ganz, ganz zentral sind, sich anzuschauen, und dass die unterschiedlich sind von Ort zu Ort, also dass man das nicht zwingend alles quasi gleichsetzen kann, aber dass das schon eine Rolle spielt. Ich meine, Christian Bangl hat ja mit seiner Debatte über die Baseballschlägerjahre ja auch wichtige Stichworte gegeben, also gerade für die sehr stark quasi im Kontext der Debatte um Ostdeutschland aufgegriffen wurden. Aber ich glaube, dass diese historischen Kontinuitäten gibt, die sind überall von Relevanz. Es gibt ja auch Forschungen, die zeigen, dass quasi die Kontinuität von extrem rechten Wahlverhalten unglaublich stark ist und dass zum Beispiel auch in vielen westdeutschen Kommunen die AfD dort gerade stark ist, wo die Republikaner in den 90er Jahren schon stark waren. Also dass es da auch so wiederkehrende Zyklen gibt. Und genau, und ich glaube auch, dass man wenn man an diese Orte geht, wo quasi rechte Raumnahmen gelingen und so, dass man sich auch quasi die Rolle von Zivilgesellschaft anschauen muss. Also zum einen halt die aktive, widersetzende Zivilgesellschaft, die an vielen Orten ja auch präsent ist, dass man aber auch nicht vergessen sollte, dass Zivilgesellschaft halt nicht per se das Feld der Guten in Anführungszeichen ist, sondern dass Zivilgesellschaft sich auch extrem rechts artikulieren kann. Genau, und da glaube ich schon noch, dass es irgendwie wichtig ist, sich das anzuschauen. Und das hat sich jetzt ja aber auch in der Corona-Pandemie sehr deutlich gezeigt. Also zum Beispiel halt diese Überschneidungen von hohen Inzidenzen in Regionen, wo die AfD sehr stark ist. Das heißt nicht, dass die AfD ursächlich ist für diese hohen Inzidenzen, aber das zeigt sich schon, dass quasi das regressive Potenziale sich halt bis zu einem gewissen Punkt auch vielfältig sind und sich sehr unterschiedlich ausdrücken können. Also sei es halt eben in rassistischen Vorstellungen, in Ablehnung von demokratischen Ordnungen, aber halt eben auch in der Verweigerung, eine Maske zu tragen oder sich impfen zu lassen oder sich schon nur zu testen und dann halt die Pandemie vielleicht auch als Ganzes zu leugnen. Und dass es Sachen sind, die zusammenspielen. Und das zeigt die Forschung nicht nur für Deutschland, sondern halt irgendwie auch da gibt es Daten aus den USA, Italien, Österreich, wo diese Zusammenhänge von extrem rechten Raumkulturen in Anführungszeichen und hohen Inzidenzen halt irgendwie auch nachgewiesen wurden. Also ich glaube, da zeigt sich irgendwie, dass diese Kontinuitäten auch auf anderer Ebene von Relevanz werden.
Birgt denn diese kleinräumige Forschung vielleicht auch eine Gefahr, sich zu sehr auf konkrete lokale Bestimmungen zu konzentrieren, die das dann gar nicht mehr möglich machen, irgendwie noch auf so einer Metaebene überhaupt noch Aussagen zu treffen und noch allgemeinere gesellschaftliche Analysen zuzulassen?
Also diese Gefahr besteht natürlich. Die versuchen, glaube ich, alle Beiträge in diesem Band, aber auch quasi ich in meiner eigenen Forschung bis zu einem gewissen Punkt zu umgehen, indem man halt sich schon sehr stark quasi auch andere Forschung anschaut, quasi dass man sich mit Gesellschaftstheorie auseinandersetzt und halt das auch in Dialog mit breiteren Debatten oder halt auch über vergleichende Perspektiven versucht, in den Griff zu bekommen. Also dass man halt vielleicht unterschiedliche Stadtteile in unterschiedlichen Städten quasi vergleicht und schaut, was sind denn Dynamiken an diesem und diesem Ort. Ich glaube, also Vergleiche sind eine wichtige Methode, um quasi sich auch immer wieder rauszulösen aus diesem vielleicht arg engen Blick. Das Zweite sind natürlich die Auseinandersetzung mit eher gesellschaftstheoretischen Debatten, die natürlich nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Also sonst verklärt man das Lokale auch. Und das sollte ja nicht passieren. Es geht nicht darum, irgendwie so den Ort zu skizzieren, wie er ist, für sich. Dann würde man auch ein bisschen diese These des Lokalen auf den Leim gehen.
Jetzt wurde quasi durch Ihren Sammelband auch eine Lücke erstmal auch identifiziert und es beginnt so eine Auseinandersetzung damit. Wie geht es denn jetzt weiter? Also welche Fragen, Themen, Vertiefungen stehen jetzt an?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der man sieht, ist, dass quasi diese Auseinandersetzungen mit Affekten und Emotionen und so einfach zunimmt, weil man halt einfach so festgestellt hat, dass so diese Diskussion über, ob das jetzt quasi eher ökonomische oder eher Kulturkampfdebatten, die quasi sehr stark mit dem Namen von zum Beispiel von Eribon verbunden waren, die man am Anfang quasi der, also 2015, 16 sehr intensiv geführt hat, man einfach sieht, dass es einfach viel zu sehr verschränkte Diskussionen sind. Und ich glaube, dass das ist etwas in die Richtung, die es gehen wird. Also, dass man sich nochmal stärker halt tatsächlich so konkrete Gegebenheiten anschaut. Und diese Debatten hat auch eingesetzt und auch jenseits unseres Buches gibt es Arbeiten, die in diese Richtungen gehen. Und es ist tatsächlich auch so, dass quasi schon vor diesem Sammelband Diskussionen gab, die sich quasi so lokale Gegebenheiten angeschaut haben. Da sind wir jetzt auch nicht die Ersten. Aber ich stelle schon fest, dass in der Forschung diese Perspektive zunimmt. Ja, gerade halt auch aus der Herausforderung, quasi diese Situation und diese konkreten Zusammenspielen von ökonomischen Abstiegserfahrungen, Rassismen, Identitätspolitiken etc., um das, also rechten Identitätspolitiken, um das irgendwie auch verstehen zu können, was da konkret passiert.